Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Einige ganz tolle Gäste lade ich mir auch ein zweites oder ein drittes Mal ein. Und genau so ist es mit Markus Dorkenwald. Hallo Markus.
Hi Heiko, sehr charmante Begrüßung. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Wird gleich weniger charmant. Schauen wir mal. Du bist Headhunter und bist Geschäftsführer von Rückenwind Digital. Und das Thema Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist ja gerade durchaus ein relativ aktuelles, weil es der Gesamtwirtschaft nicht so gut geht und damit auch dem werblichen Teil. Wie schätzt du denn im Moment so die Situation von, bleiben wir mal bei den Arbeitnehmern, wie schätzt du deren Situation im Moment ein? Würdest du denen raten, wenn sie sehr unzufrieden sind oder unzufrieden sind, nach einem neuen Job zu gucken oder erstmal, weil die Auswahl im Moment nicht so groß ist vielleicht, kannst du gleich was zu sagen, erst auch nochmal abzuwarten. Wie siehst du das im Moment?
Ja, also hast du definitiv recht. Das ist momentan wahrscheinlich die Fragen aller Fragen. Höre auch ich zurzeit quasi mehrfach in Telefonaten jeden Tag. Was mich so ein bisschen wundert, ist die Frage nach dem, was kannst du jemandem raten? Sollte man jetzt Job wechseln oder lieber warten? Ich würde sagen, wenn man sehr unzufrieden ist und sich jeden Morgen nach dem Aufstehen denkt, ach nee, nicht schon wieder, dann ist es immer an der Zeit, sich umzuschauen.
Okay, verstanden, ja. Aber lass mal die Extremen raus.
Ja, hast vollkommen recht. Das nur mal so vorab. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich mich ein bisschen wundere über die Headhunter-Kollegen, die aktuell gerne mal in Handelsblatt, Wirtschaftswoche und Co. stehen und so ein bisschen, ich würde mal fast sagen, so Panik machen, ja, und sagen, dass der Arbeitsmarkt gerade jetzt shiftet und quasi zum Handeln aufrufen. Das ist meines Erachtens eher Unsinn, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir bereits seit anderthalb Jahren einen Arbeitgebermarkt haben. Also wir sind schon lange in einer Situation, wo es schwierig ist für die Arbeitnehmer. Da shiftet also gerade gar nichts, sondern wir sind schon
ganz kurz nochmal, nur damit ich es verstehe, wenn du sagst, wir haben einen Arbeitgebermarkt und das heißt, dass die Arbeitgeber, die bleiben mal beim Grundsätzlichen, sozusagen die Rahmenbedingungen vorgeben. Was ist denn dann mit dem Kampf um die Talente? Weil die Erzählung, das Narrativ mit dem Kampf um die Talente hört sich ja dann eher nach einem Markt an, wo die Arbeitnehmer die Rahmenbedingungen vorgeben.
Genau, letzteres ist der Fall. Das heißt natürlich nicht, dass sich Unternehmen nicht Mühe geben müssen in der Talentegewinnung und dass es nicht hochkompetitiv ist. Aber es ist nun mal nicht gegenteilig der Arbeitnehmermarkt, wie man es vielleicht vor 2,5 Jahren noch hatte. Das heißt, so wie vorhin schon angedeutet, aktuell sind quasi die Arbeitgeber eher die den Takt vorgeben und Arbeitnehmern fällt es aktuell eher schwierig, sich neu zu orientieren oder vielleicht eine neue, dann auch super passende, spannende Position für sich zu ergattern.
Kannst du das nochmal ein bisschen mit Beispielen mit Leben füllen, wo und wie Arbeitgeber sozusagen bleiben wir beim Agenturbereich oder auch beim Marketingbereich den Takt vorgeben?
Das mal so beschreiben, dass aktuell, wenn Stellen besetzt werden sollen, dann wird vielleicht eine Stellenanzeige auf LinkedIn geschalten und in der Regel gibt es dann mehrere hundert Bewerbungen. Das war vor einiger Zeit eher nicht so. Teilweise passen viele dieser Bewerbungen dann auch nicht so gut, aber es suggeriert natürlich irgendwie Erfolg, wenn man viele Interessenten hat. Und das ist aktuell so die Marktlage.
Entschuldigung, ich müsste es noch mal ein bisschen, das erstaunt mich jetzt einfach so mit ein paar hundert Bewerbungen. Wir reden zum Beispiel von einem Werbung treibenden Unternehmen, was man als Markenartikler beschreiben würde. Wir reden von einer großen Agentur oder von was reden wir?
Ja, nehmen wir gerne einen Markenartikler, der vielleicht einen, let's say, Brand Manager, Digital Marketing Manager oder ähnliches an Positionen zu besetzen hat. Der macht eine Stellenanzeige. LinkedIn ist ja ein weltweites, sehr begehrtes Netzwerk. Und dann kommen da tatsächlich mehrere hundert Bewerbungen rein, wo viele erstmal aussortiert werden müssen, was zusätzlich Zeit und Ressourcen kostet. Und ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schwieriges, unangenehmes Thema, aber viele sind halt dann auch irgendwie aus dem nicht deutschsprachigen Ausland, obwohl man sich da vielleicht einen Native German Speaker wünscht. Sehr viele auch tatsächlich aus dem Bereich Pakistan, Indien, häufig, wenn das vielleicht ein datenlastiger Job ist, wo sicherlich sehr viele gute Leute herkommen. Aber das überlegen sich deutsche Unternehmen dann halt leider doch auch häufig zweimal, diesen ganzen Hustle mit irgendwie Relocation und so weiter und möglicherweise kulturellen Unterschieden Kauf zu nehmen, sodass man also ausselektiert und am Ende feststellt, naja, vielleicht passen von diesen hunderten Bewerbungen dann vielleicht 15%.
Wie siehst du, jetzt haben wir ja über die Arbeitnehmer gesprochen. Wie siehst du die Situation? Wir haben gerade über die Arbeitgeber gesprochen. Wie siehst du die Situation der Arbeitnehmer diesbezüglich?
Ja, ich würde vielleicht einmal kurz ausholen und nochmal so wie es überhaupt in die aktuelle Situation gekommen ist, vielleicht einen kurzen Satz dazu verlieren wollen. Ich hatte ja vorhin angesprochen, ich bin nicht der Meinung, dass wir aktuell da so einen Shift erleben, sondern dass wir eigentlich schon länger in der gleichen Situation sind. Und zwar deshalb, weil seitdem sich Ukraine-Krise, Logistikprobleme, finanzielle Unsicherheiten, seitdem sich das alles so ein bisschen gemischt hat, sind eigentlich fast alle Unternehmen hier bei uns sehr vorsichtig geworden. Und das betrifft natürlich auch neue Einstellungen. Das heißt konkret, um jetzt auf deine Frage für die Arbeitnehmer, zu beantworten, das bedeutet Hiring Freezes, kleinere oder vielleicht sogar gar keine Budgets mehr für neue Einstellungen. Aber auch, ich sage es jetzt mal ganz direkt, so ein bisschen politischer Nonsens innerhalb von gewissen Firmen, wo vielleicht früher ein SVP gesagt hat, ja oder nein zu einem Bewerber, gibt es heute irgendwie gefühlt 10 Leute, die alle was dazu beizutragen haben und ein Vetorecht besitzen. Und das führt natürlich dazu, dass solche Hiring-Prozesse auch sich ewig hinziehen und dann springen natürlich sehr gefragte Talents, springen dann ab, weil die haben einfach keine Lust, irgendwie 6-7-stufige Prozesse über Wochen hinweg zu führen. Aber das Sprichwort mit den vielen Köchen, das kennst du ja selber.
Die den Brei verderben, ne? Sprechen wir es aus.
Genau, richtig.
Genau. Das heißt, wie haben sich dann, kannst du auch das ein bisschen zeitlich einordnen? Ist natürlich ein bisschen schwierig, das allgemein zu machen. Trotzdem bitte ich dich drum. Wie haben sich dann zeitlich diese gesamten Prozesse verlängert, nenne ich es mal so?
Du meinst, in welchem zeitlichen Rahmen die sich verlängert
Genau,
haben, oder?
ja.
Ja. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, egal ob jetzt auf Agenturseite oder auf Unternehmensseite oder bei einem Publisher, wie auch immer, wenn ich da eine Senior-Rolle vielleicht zu besetzen habe, bis hin zu einer Head-of-Position, dann ist es in der Regel mit 2, 3 Gesprächsrunden, ist es erledigt. Und sowas kann man nun mal, nach der Bewerbung in 2 bis 3, vielleicht 4 Wochen dann auch, abfrühstücken. Ja, aber mittlerweile ist es dann halt so, dass es ist ja doch in aller Munde aktuell, dass man besonders auf Unternehmensvalues und Corporate Values und so weiter achtet. Das heißt, da gibt es dann zusätzliche Gesprächsrunden mit verschiedenen Abteilungen, mit anderen Mitarbeitern. Da gibt es auch alles gute Gründe dafür. Aber am Ende des Tages muss das Ganze im Rahmen sein und muss auch irgendwie ansprechend sein für die Top-Talente da draußen. Und wenn es dann so ist wie bei der ein oder anderen amerikanischstämmigen Firma, dass man 6, 7 Gesprächsrunden hat für eine Senior-Position, und das Ganze zieht sich wirklich über teilweise mehrere Monate, dann ist es einfach nicht wettbewerbsfähig. Ja, also da sind einfach andere Unternehmen, die entscheidungsfreudiger sind und das Ganze in ein paar Wochen zu Ende bringen, sind am Ende dann die Gewinner.
Ich würde mit dir gerne noch mal kurz über eine spezielle Arbeitnehmergruppe sprechen wollen, nämlich der Leute, die über 50 sind oder 55, oder du kannst dir das aussuchen, wo du da den Cut sozusagen machen willst. Auf der einen Seite hören wir ja immer wieder, dass Fachkräfte gesucht werden. Aber was ich schon so mitbekomme aus meinem Umfeld ist, dass es für Leute, die so eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben oder dabei sind, die zu überschreiten, wird es deutlich, deutlich schwieriger. Ist es auch deine Beobachtung oder siehst du es anders?
Nee, es wäre also gelogen, wenn man hier sagen würde, nein, das ist nicht so oder das Ganze irgendwie schön reden würde. Also ich glaube, um vielleicht mal so ein paar Biasse oder teilweise vielleicht auch tatsächliche Punkte oder Aspekte anzubringen. Häufig ist dann natürlich schon die Frage auch auf Arbeitgeberseite, ich sage es jetzt mal ganz direkt, ne? Also wie sehr ist dann überhaupt diese Person vielleicht bei uns noch involviert? Wie sehr gibt sie noch Gas, wenn sie vielleicht noch nur noch ein paar Jahre zur möglichen Rente hat? Ja, oder vielleicht auch, wenn es um unternehmerische Positionen gibt, also irgendwie Geschäftsführung, Gesellschafter bei einer kleinen Agentur zum Beispiel. Ne? Wie gewillt ist diese Person noch, sich selbst finanziell einzubringen, ein gewisses Risiko zu gehen oder möchte die Person das dann vielleicht lieber nach 2, 3 Jahren wieder alles irgendwie abstoßen, weil man sagt, so jetzt lehne ich mich hier in der Rente zurück. All das sind natürlich Aspekte, die dann vielleicht bedacht werden müssen. Aber ich nehme mal an, die geht es dann eher darum, wie verhalte ich mich als erfahrenerer Arbeitnehmer, wenn ich, wenn ich das jetzt
ich meine, wenn ich mit 50 oder auch mit 55 noch einen neuen Job suche, dann habe ich ja in der Regel noch irgendwie mindestens 10 Jahre zu arbeiten, oder? Also von daher.
Das ist eine politische Frage. Nee,
ich will gar nicht auf das, ich will gar nicht auf das, lass uns Politik raushalten, aber.
Ja, bitte.
Aber gehen wir mal davon aus, dass ich mit 55 noch 10 Jahre zu arbeiten habe, egal ob es jetzt im Detail zutrifft oder nicht. Aber das ist doch noch ein gewisser Zeithorizont. Ich kann das ja verstehen, wenn man irgendwie mit noch 2, 3 Jahre hat, dass es dann schwierig wird.
Ja, nee, also absolut. Ich glaube, wichtig ist in so einer Situation, dass man sich nicht von der Thematik ausbremsen lässt. Ja, also dass man nicht in die neue Jobsuche geht oder in die Veränderung geht und sagt, ja, das klappt sowieso nicht und ich habe da jetzt mit Altersdiskriminierung zu kämpfen und wie auch immer. Das bremst einen nur. Das kann nicht die Lösung sein, sondern man muss dann eher gucken, wie arbeite ich denn da vielleicht drumherum? Ja, oder wie kann ich mich anders positionieren, als ich das vielleicht vor 10 Jahren gemacht hätte? Und ich glaube, für diese von dir angesprochenen Personen ist es einfach wichtig, egal ob in der Bewerbung oder dann in Interviewrunden, dem Gegenüber, also dem Arbeitgeber, zu signalisieren, dass man natürlich auch technologische Entwicklungen mitgeht. Das heißt, dass man sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell immer offen und, sage ich mal, positiv gegenüber Weiterbildung und Dazulernen eingestellt ist, dass man da quasi nichts auf der Strecke lässt. Und natürlich muss man auch das Thema Gehaltsniveau irgendwo adressieren, weil natürlich, wenn ich schon erfahrener bin und ich bewerbe mich irgendwo, dann ist natürlich irgendwo auch die Erwartungshaltung, Mensch, wenn diese Person mehr Erfahrung hat, dann wird er vielleicht auch auf einem hohen Gehaltsniveau sein, was möglicherweise gar nicht der Fall ist. Das heißt, hier muss man auch den richtigen Zeitpunkt finden, um seine Gehaltsvorstellung zu kommunizieren oder zu verargumentieren, dass die natürlich auch irgendwo gerechtfertigt ist, dass man quasi dem Arbeitgeber nicht in der Situation lässt, Annahmen zu treffen, dass mein Gehaltsniveau ja doch wahrscheinlich viel zu hoch ist. Das gehört dazu. Aber ich möchte dann nochmal auf diesen Selbstzweifel oder vielleicht auch diese Angst vor Veränderungen eingehen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Wenn man der Meinung ist, dass man jetzt hier von dieser Thematik altersbedingt irgendwie betroffen sein könnte, dann ist es einfach wichtig, eher aktiv zu werden, vielleicht auch mal irgendwie sich beraten zu lassen, ein neues Coaching zu machen, Veränderungen anzugehen, das Ganze auch nach außen zu kommunizieren, dass man nicht stehen bleibt, sondern auch Lust hat, dazu zu lernen und eben nicht sich sagt, ach Mensch, muss ich jetzt vielleicht in meinem Lebenslauf das Geburtsdatum weglassen, um irgendwie diesen Altersbias zu umgehen. Ja? Also da glaube ich nicht in dem Selbstzweifel verharren, sondern eher mit einer positiven Einstellung herangehen und vielleicht noch abschließend zum Mut machen sozusagen. Also ich habe es in meiner Praxis über die ganzen Jahre als Headhunter wirklich eher selten erlebt, dass es da mal hieß, oh, also Markus, sorry, aber dieser Kandidat ist oder diese Kandidatin ist uns vielleicht schon zu alt, zu erfahren oder wie auch immer. Also sowas hört man nur in seltenen Fällen von eher sehr konservativen, vielleicht eingerosteten Arbeitgebern. Aber das ist jetzt wirklich kein Problem, was einem im Alltag bei der...
Ja, ist ja immer so die Frage, ob die Dinge dann auch so ausgesprochen werden. Aber lass uns doch noch mal bei diesem Positiven bleiben. Wo werden denn gerade Mitarbeiter, ich hätte fast gesagt, noch gesucht?
Mhm. Also, um so ein bisschen in unserem Themenbereich zu bleiben, im Online-Marketing wird es beispielsweise zeitnah darum gehen, Content und Social-Media-Strategien mit KI zu verknüpfen, um Werbung halt einfach stark individualisiert und auch in Echtzeit an den jeweiligen Konsumenten auszuspielen. Denke, dass hier die Fashion- und die Beauty-Branche zum Beispiel stark voranschreiten wird. Da ist uns Asien in der Regel immer weit voraus, auch mit solchen Themen wie Live-Shopping. Aber das kommt auch alles hier. Und ich glaube, wer sich also in den genannten Bereichen einbringen kann, der dürfte 2025 als Arbeitnehmer im Online-Marketing auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Außerdem natürlich das Dauerthema Retail-Media, wo wir auch in unserer Firma sehr viele Suchmandate betreuen. Das heißt, Media Sales, Media Beratung, aber auch Kampagnenoptimierung sind da dauerhaft gefragt. Und um den Kreis zu dir jetzt zu schließen, das ist oftmals ja auch eine gute Opportunity für Agenturmitarbeiter, wenn sie mal auf Unternehmensseite wechseln möchten.
Du hast eben schon das Thema KI angesprochen. Wie wird denn KI die Situation verändern? Ich weiß, dass man die Frage so kaum beantworten kann, aber vielleicht versuchst du es mal.
Ich versuche es gerne. Ist tatsächlich ein komplexes oder ein Thema, wo man wahrscheinlich länger darüber sprechen müsste, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich gehe davon aus, dass standardisierte Kampagnenplanung und einfache Datenanalysen auf jeden Fall zeitnah von KI übernommen werden, was natürlich bedeutet, dass hier und da eine Handvoll Jobs wegfallen werden, weil einfach Einsparungspotenzial. Auch hier wieder der Link zu
Eine
Agenturen.
Handvoll Jobs hört sich gerade so ein bisschen
Ja,
unniedlich an.
klingt ein bisschen als leichter gesagt als getan. Ja, das stimmt. Kommt tatsächlich daher, dass ich mag diese Panikmache nicht so gerne. Ja, also ich würde sagen, ein technologischer Wandel, den müssen wir alle mitgehen. Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, die ganze Gesellschaft. Da passiert was, da passieren große Veränderungen und damit müssen wir alle leben. Ja, also wir müssen alle irgendwie am Ball bleiben. Wer direkt davon betroffen ist, der muss sich vielleicht neue Skills drauf schaffen, der muss gucken, dass er auch weiterhin für sein Unternehmen oder für andere relevant bleibt. Aber das ist einfach so. Ja, also da
Ich glaube, es geht auch gar nicht um Panikmache. Davon bin ich weit entfernt. Aber wenn man sich so anschaut, im letzten halben Jahr, Jahr oder auch 2 Jahre, so lang begleitet uns das Thema KI ja noch nicht im werblichen oder im Marketingbereich. Aber wenn man sich da anschaut, welche Sprünge es da gegeben hat und auch welche Fragen im Moment noch ungeklärt sind, das finde ich schon heftig. Das kann ich nicht anders sagen.
Definitiv. Also, um auch hier mal wieder die Agenturen anzusprechen. Ich glaube, viele, gerade kleinere oder Independent-Agenturen, haben ja auch irgendwie Bread-and-Butter-Geschäft im Bereich von, ich glaube, das Fachwort ist Commodity Assets, ja. Also, irgendwie die jetzt nicht wahnsinnig komplexen Aufgaben, wie jetzt irgendwelche Content-Pieces und neue Bilder und so weiter. Also, ich glaube, hier muss sich auch einiges tun. Da müssen Agenturen wahrscheinlich auch KI-seitig am Ball bleiben, weil sie sonst einfach von der Konkurrenz irgendwie in der Effizienz ausgestochen werden. Da muss man also auch irgendwie sein Businessmodell dann wahrscheinlich nochmal überdenken, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, wie KI die Situation verändern wird, das gilt natürlich auch in anderen Bereichen, also Thema Preisgestaltung und Personalisierung, also sowas wie Produktempfehlungen und so weiter im E-Commerce-Bereich. Da dürfte das auch einen großen Impact haben. Bei Communications sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Hemmschwelle relativ hoch ist, Jobs oder Aufgaben in PR und so weiter irgendwie der KI zu überlassen.
Warum?
Das, ja, ich glaube, da ist einfach die Möglichkeit näher, dass man sagt, zum Beispiel, wenn ich ein Newsletter habe oder irgendwelche Content Pieces auf Social Media, dann möchte ich ja nicht immer, dass sich alles überall wiederholt. Also ich möchte nicht überall dieselben Stockfotos haben, ich möchte nicht überall den gleichen Text. Also nehme ich KI und sage, hey, gestalte das doch mal ein bisschen anders aus, erstelle mir schnell ein paar andere Bilder, die aber irgendwie dieselbe Message kommunizieren. Das ist schnell gemacht mit KI und da spare ich mir viel Zeit und Geld für Fotoshootings und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist das andere Extrem, wenn es jetzt wirklich um den Inhalt geht, Wort für Wort, also zum Beispiel in der Krisenkommunikation, da sehe ich das also anders. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da zeitnah so viel von KI übernommen wird, weil da wird ja wirklich jedes Wort unter die Lupe genommen. Ich glaube, da will man also schon, dass irgendwie das Ganze doch noch vom Menschen kommt oder zumindest von ihm durchaus überwacht wird. Also Krisenkommunikation würde ich jetzt vielleicht mal tatsächlich als einen Bereich nennen, der profitiert von diesem ganzen Umschwung.
Naja, es gab ja letztens das Thema, dass VW sich so ein Missionsstatement, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aufgebaut hat. Und dann stellte sich relativ schnell raus, dass das Ganze mit ein paar Änderungen oder mit ein paar Veränderungen hat man sowas schon mal bei Apple gesehen. Und dann war auch die Frage, wie kommt man denn dazu? Und das weiß man halt nicht so ganz. Also ich finde es ganz schwierig zu sagen, wo wird KI denn in den nächsten Jahren im Kommunikationsbereich, im Marketingbereich nicht zu massiven Veränderungen führen?
Ja, also ich meine, das Beispiel, was du es gerade gebracht hast, das zeigt ja auch nur, dass irgendwie KI sich bei bisherigen Beispielen sich irgendwie bedient, ja, und dann kommen vielleicht irgendwelche deckungsgleichen Dinge bei raus. Das ist dann natürlich unangenehm, aber würde ich jetzt mal sagen, unterstreicht das Ganze. Ja, also je wichtiger die Sache oder je komplexer, desto besser ist es dann vielleicht zumindest Stand heute noch, wenn das Ganze irgendwie von einem Menschen erstmal erdacht wurde, und dann vielleicht nur von KI auf Rechtschreibfehler und Co. überprüft wird. Also ich glaube, wir sind uns einig, da gibt es verschiedene Stufen oder verschiedene Tragweiten, wo wie sehr KI in zeitnahem Einsatz kommt.
Also ich glaube auch, je komplexer die Aufgabe wird, und darauf können wir uns, glaube ich, einigen, desto weniger einfach wird es von KI zu ersetzen sein. Das wäre vielleicht so eine Lösung.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch noch einen letzten Satz dazu. Und zwar, wir haben jetzt viel gesprochen über Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Arbeitsmarkt. Da wäre vielleicht an der Stelle auch noch zu erwähnen, dass wahrscheinlich der größte Aufwind sozusagen für Arbeitnehmer, also quasi.
Du musst dir sagen, der größte Rückenwind.
Der größte. Dankeschön. Wäre mir jetzt fast entgangen. Ja, guter Link für Spezialisten im Bereich statistischer Modelle, Algorithmen, Machine Learning, aber zuletzt auch Datenschutz. Ja, diese Bereiche sind, wenn man jetzt KI denkt, ja, was wird da relevant? Das sind wahrscheinlich die Bereiche, die hier am gefragtesten zeitnah sein werden.
Okay. Genau. Lass uns zum Abschluss doch nochmal sozusagen nicht in die ganz ferne Zukunft reden, sondern gucken, sondern vielleicht in dieses Jahr, da haben wir ja noch was. Wenn zu dir ein Account Managerin von einer Agentur kommt, vielleicht auch ein bisschen höher, vielleicht auch ein bisschen niedriger angesiedelt, und ich fragte mal, Markus, was kann ich denn dieses Jahr an Ausrichtungen tun bzw. verändern, um ein Stück weit zukunftssicherer zu sein? Was würdest du antworten?
Ja, ist natürlich die Frage, was man jetzt quasi kommendes Jahr bestenfalls mitbringen sollte. Ich würde, wenn es dir recht ist, das Ganze gerne ein bisschen ausweiten und vielleicht jetzt nicht nur auf Account Manager in der Agentur antworten. Das ist ja irgendwie Kundenberatung. Da geht es viel um zwischenmenschliches Handling, hätte ich jetzt fast gesagt, sondern lass uns vielleicht lieber tatsächlich die inhaltlichen Kompetenzfelder generell auf dem Arbeitsmarkt von den Bereichen, die wir jetzt hier besprochen haben, anschauen. Da würde ich also sagen, Antwort ganz klar, datengesteuerte Entscheidungsfindung. Ja, klingt jetzt erstmal nach großem Buzzword, aber ist natürlich vor allem relevant im Bereich Data Analytics und E-Commerce. Da gibt es ja auch sehr viele Agenturen, die da in dem Bereich tätig sind, aber natürlich auch generell in Marketing und Werbung. Denn Unternehmen, die aktuell auf Suche sind, und das wird sich dieses Jahr auch nicht ändern, die screenen gezielt nach Nachweisen in deiner Vita für analytisches Denken und den Umgang mit großen Datenmengen. Also quasi Personalunion aus Strategie und Technik, wenn man das mal so sagen kann. Das ist ja auch wenig überraschend, wenn man sich mal die Entwicklung in dem Bereich in den letzten Jahren vor Augen hält. Aber jetzt ist es halt so weit fortgeschritten, dass das häufig ein Must-Have ist. Also dass wirklich danach dann auch ausselektiert wird. Also ich würde tatsächlich sagen, das ist ein Punkt, den man bestenfalls dieses Jahr mitbringen sollte, um sich einfach als Arbeitgeber, Entschuldigung, Arbeitnehmer gut zu positionieren.
Wunderbar. Danach kann nichts mehr kommen. Und ich bedanke mich, mein lieber Markus, für deine Zeit und für deine Inhalte.
Sehr gerne. Gerne jederzeit wieder. Und ich hoffe, den Zuschauern hatten wir ein bisschen gute Unterhaltung geliefert.
Genau. Es sind zwar keine Zuschauer, sondern Zuhörer, aber bei denen war das so. Genau. Okay. So, also danke dir. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.